Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Die Ferienzeit, die Urlaubszeit ist vorbei, zumindest für die meisten. Und wir dürfen wieder in einer Regelmäßigkeit das Wort Gottes studieren. Können wir auch Mittwoch uns wieder treffen und die Bibelstunden halten. Wollen auch unser Studium im Galaterbrief fortsetzen. Und natürlich für diejenigen, die den Luxus haben, nicht an die Ferien gebunden sein, kann sein, dass der eine oder andere vielleicht jetzt unterwegs ist, aber ich denke, dass die meisten doch zurückgekehrt sind und wir dürfen unser Studium fortsetzen. Vor den Ferien hatte ich das Anliegen gehabt, den Abschnitt, den wir studiert haben, als letztes Studierten abzuschließen, aber noch nicht ganz fertig geworden. Es sind noch einige Verse übrig, die Verse 28 bis 31 aus dem vierten Kapitel, und da möchte ich euch da wieder mit hineinnehmen. Das Nutzen, das wieder aufzufrischen, das ist auch eine kleine Pause gewesen. Ich weiß nicht, wie frisch das in Erinnerung ist, was wir bis dahin gemacht haben. Und nachdem ich euch die Verse gelesen habe, würde ich gerne dann mit einem Gebet mit euch beginnen. Und dann nehme ich euch hinein und hoffe dann, euch abzuholen, wieder in Erinnerung zu rufen, was wir bis dahin studiert haben und dann in einer guten Regelmäßigkeit weiter im Galaterbrief zu machen. Lasst uns lesen, Galaterbrief. Kapitel 4, ich würde gerne ab Vers 21 in diesem Zusammenhang nochmal lesen. Galaterbrief, Kapitel 4, ab Vers 21. Sagt mir, die unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das es in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in der Sklaverei. Das Jerusalem droben ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebirst, brich in Jubel aus und freu dich laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als diejenigen, die einen Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Und ich lade euch ein, für diese Bibelstunde zu beten, und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Danke, Jesus Christus, für wirklich das Vorrecht, für diese Lerngemeinschaft, für die Glaubensgemeinschaft an diesem Ort. Danke, dass du uns eine Regelmäßigkeit schenkst, damit wir mündig werden in deinem Wort, in deinem Studium, dass wir immer uns treffen dürfen hier in dieser Art und Weise, fortlaufend dein Wort lesen, es auslegen dürfen. Danke, danke für all den Reichtum, der darin zu finden ist, das herrliche Evangelium, Jesus, von dir. Jesus, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nicht viele Wahrheiten, es gibt nur eine Wahrheit, aber doch ein Stück Werk an Erkenntnis. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in deine Wahrheit leitest, auch an den heutigen Versen, die wir lesen und lernen, dass wir mündig werden in der Wahrheit, fest werden in der Wahrheit, Herr, und dass wir wachsen dürfen in der einen Wahrheit, in der Erkenntnis. Herr, dass wir nicht umkommen in der Unwissenheit, sondern in der Erkenntnis deiner selbst. Wir mündig werden und gefestigt werden in der Erkenntnis deiner selbst, in der Erkenntnis der Größe, deiner Kraft, die in uns ist, in der Erkenntnis des herrlichen Evangeliums von Jesus Christus, mehr und mehr, was es für uns bedeutet. Danke für jede einzelne Seele, die heute hergekommen ist. Ich danke dir für jeden, der zugeschaltet hat, der aus der Ferne dabei ist. Herr, segne dieses Studium in deinem Namen. Amen. Die Verse 28 bis 31, das ist momentan die Verse, die ich gerne mit euch noch anschauen möchte, immer wieder während der letzten Bibelstunden habe ich euch versucht, da aufzuzeigen, was der ganze Abschnitt bedeutet. Und da waren wir schon immer wieder in diesen Versen, aber heute nochmal abschließen. Und das ist zugleich aber auch ein guter Übergang zu den nächsten, zum nächsten Kapitel, zu dem fünften Kapitel. Und in meiner Bibel ist das nur noch eine Seite. Und dann ist der Galaterbrief auch schon durch. Wobei es wirklich, auch wenn es nicht mehr viel ist von der Seiten her, ist es inhaltlich sehr lehrreich und sehr, sehr köstlich, was da wir noch zu finden haben. Erlaubt mir, dass das die Ferienzeit war. Ich bin mir sicher, ihr wart gedanklich und vielleicht auch bibeltechnisch und viel unterwegs und vielleicht woanders unterwegs. Darf ich euch noch mal kurz abholen, für den Galaterbrief wieder ein bisschen gewinnen, für das, was wir machen. Und dann auch bis zu diesen Versen euch ganz kurz mitnehmen. Wirklich nicht zum Langweilen, aber zum gedanklich Abholen. Und dann könnt ihr auch gleich prüfen, wie fest ihr in dem, was wir bis jetzt gelernt und gelesen haben, ja, seid. Und wie viel davon hängen geblieben ist, könnt ihr im Geiste mitverfolgen. Und genau, also wirklich ein ganz kurzer Durchmarsch bis zu diesen Versen, dass wir gedanklich wieder da sind, da wo wir aufgehört haben. Paulus schreibt diesen Brief in der großen Sorge um die Galater, um die Gemeinde in Galatien. Warum? Weil sie sich haben sehr schnell, nachdem sie das Evangelium gehört haben, zu einem anderen Evangelium abbringen lassen. Falsche Lehrer kamen nach Galatien und lehrten ein anderes Evangelium. Und das ist für uns wichtig als Ausgangsgrundlage. Er redet jetzt nicht über anderen Glauben, andere Religionen und sagt, das ist der Unterschied von dem zu dem, sondern er spricht zu den Kindern Gottes, zu der Gemeinde Jesu. Und da wird ein Evangelium gepredigt und gelehrt und die Galater und die Kinder Gottes nehmen etwas als Evangelium an, was Paulus aber sagt, es ist aber keins, das ist ein anderes Evangelium und da ist die große Gefahr. Und ich versuche das immer wieder, diesen Unterschied aufzuzeigen und euch auch daran zu erinnern, was der Anmarschweg ist, also warum er so ernst, warum er so direkt, warum er auch so, ja, doch wirklich so konsequent diesen Brief schreibt und das Evangelium verteidigt, weil die Galater von den Heiden kommend das Gesetz nicht kannten und auch nicht unter dem Gesetz waren. Sie sind da nicht groß geworden, sie haben das nicht gelernt von Mutterleibe an und die sind da nicht, das Gewissen wurde da von Anfang an da nicht geschärft, sondern sie sind ohne das Gesetz Gottes aufgewachsen. Und als sie zum Evangelium kamen, kamen eben die Lehrer, die judaistischen Lehrer, Irrlehrer, die gesagt haben, ihr müsst das Gesetz halten. Das gehört zum Evangelium genauso dazu. Jesus ist für uns gestorben. Und diese Meinung gilt bis heute in vielen, vielen Gemeinden. Und viele Kinder Gottes glauben das, dass wir zwar in Jesus Christus die Vergebung haben und gerettet worden sind, aber dadurch befähigt worden sind, das Gesetz zu halten. Und das ist durch die Gnade haben wir die Vergebung, wenn wir das Gesetz halten und es brechen, dann wird unsere Sünden dann vergeben. Also das Evangelium ist uns gegeben worden, damit wir das Gesetz halten können. Und eben weil wir es ja aber nicht immer schaffen, dafür ist ja das Evangelium da. Dafür haben wir das Blut Jesu Christi. Also das heißt, das Evangelium, das auch die Galater gepredigt worden waren und auch bis heute in vielen Verständnis ist, das heißt, wir sind verpflichtet, das Gesetz zu halten, das neu ist. Ist nicht, dass wir kein Gesetz, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern das Neue ist, wir haben die Vergebung der Sünden, wenn wir das Gesetz brechen. Und die Schwierigkeit oder der Grund, warum Paulus so reagiert, ist eben, weil die Galater als Heiden nicht unter dem Gesetz waren, aber jetzt unter das Gesetz wieder wollen. Und darum muss er so energisch durchgreifen. Während er zu den Juden, die aus dem Hintergrund kommen, die von klein auf das mit der Muttermilch aufgesogen haben, deren Gewissen da so geschärft worden ist und dass sie bei jeder Kleinigkeit da reagieren, dass er da viel sensibler und viel feiner umgeht, weil er weiß, sie sind da groß geworden und da behandelt er diese beiden unterschiedlich. Das heißt, mit denen geht er viele Meilen und sagt auch uns, überhebt euch nicht über sie, verurteilt sie, nur weil wir die Freiheit haben, sollen wir ihr Gewissen nicht belasten. Da ist er viel sensibler, aber was diejenigen sind, die aus der Freiheit kommen und das Gesetz wollen, da greift er ganz energisch durch. Und das ist der Galaterbrief. Das ist auch ein Unterschied zu den anderen Briefen des Apostel Paulus, aber beim Galaterbrief sehr ernst, weil da die Gefahr ist, dass die eben sich dass dieses Evangelium verdreht wird. Und so beginnt er und schreibt er diesen Brief. Und nachdem er diese Gefahr formuliert hat, zeigt er zuerst mal, dass, woher das Evangelium hat, damit es klar ist, dass was er jetzt als Evangelium erklärt und darlegt und verteidigt, dass das nicht von ihm kommt, dass das nicht erfunden hat, sondern es ist auch keine neue Lehre, sondern das ist wirklich das Evangelium Gottes, das er von Jesus Christus empfangen hat. Und dieses Evangelium, das Paulus von Jesus empfangen hat, ist kein anderes Evangelium, das Petrus und Jakobus und Johannes und die restlichen Apostel auch den Juden gelehrt haben. Das ist das Gleiche. Es gibt nicht zwei verschiedene Botschaften, gute Nachrichten. Eine Nachricht für die Juden und in der Anwendung des Gesetzes und eine Nachricht für die Heiden, kein Gesetz. Paulus sagt, das ist ein Evangelium und das gleiche Evangelium verkündigte Petrus unter den Juden und genau das gleiche Evangelium verkündigte Paulus unter den Heiden. Es gibt nur ein Evangelium, ein Volk Gottes, eine Rettung, eine Gnade. Und das, um das zu bestätigen, zeigt er auf, das ist dann Kapitel 2, wie dieses Evangelium bestätigt worden ist. Nachdem es also den Hintergrund oder die Quelle des Evangeliums und die Bestätigung des Evangeliums ihnen dargelegt hat, beginnt er, um dieses Evangelium zusammenzufassen. Was macht das? Was ist das Evangelium? Was ist die Wahrheit des Evangeliums? Und da ist es sehr klar und sehr, sehr direkt. Und er zeigt auf, es ist allein aus Glauben, es ist nicht aus Werken. Und er macht es deutlich, was das Evangelium ist. Das ist, wenn ihr euch daran erinnert, Kapitel 2, ab Vers 11 bis 21, das ist eine wunderbare Zusammenfassung der Wahrheit des Evangeliums. Nachdem er das getan hat und dieses Evangelium kurz zusammengefasst hat, beginnt er ab Kapitel 3, dieses Evangelium zu verteidigen. Und das macht er in folgender Art und Weise. Er zeigt auf, welche Funktion das Evangelium hat und welche Funktion das Gesetz hat. Und das ist wichtig, dass man weiß und versteht, welche Funktion hat das Gesetz. Wenn man das weiß, welche Funktion das Gesetz hat, dann versteht man, warum wir nicht unter dem Gesetz nicht nur sein sollen, sondern sein können. Sondern das sind zwei verschiedene Dinge. Das, was ich vorhin gesagt habe, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist wirklich, was verstanden werden muss. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, unter der Gnade zu sein und die Gnade dazu gebrauchen, um das Gesetz zu halten. Das sind zwei verschiedene Dinge. Man kann nicht unter der Gnade sein und dann und zugleich unter dem Gesetz. Und man bekommt nicht die Gnade, um das Gesetz zu halten. Und um das zu erklären, dass das unvereinbar ist, weil das zwei verschiedene Bündnisse sind. Das sind zwei verschiedene Wege, Gott zu gefallen, nicht nur gerechtfertigt zu werden, auch in der Rechtfertigung zu bleiben und vollendet zu werden. Und Paulus macht das deutlich, das ist unvereinbar. Warum? Er zeigt, was das Gesetz ist. Wozu wurde das Gesetz gegeben? Und er macht es deutlich, es wurde gegeben, um uns von der Sünde zu überführen, den Menschen unter den Fluch zu stellen. Und dafür ist Jesus gekommen, um uns von dem Fluch zu befreien, das heißt von dem Gesetz zu befreien. Wir sind dem Gesetz gestorben, wir sind auch damit dem Fluch gestorben. Und um das wieder zu vertiefen, dreht wirklich auch spiralförmig, dann geht immer tiefer und macht immer deutlicher und immer deutlicher, dass es schon immer so war, dass es auf der Grundlage des Glaubens war. Und das zeigt er auf in der Nachkommenschaft Abrahams. Und da kommt dieses Thema, das auch für uns heute sein wird, die Nachkommenschaft Abraham. Und das bei Abraham von Anfang an immer aus Glauben war und nicht aus Gesetzeswerken. Und wer gehört zu der Nachkommenschaft Abrahams? Wer sind Kinder Abrahams? Und der macht das deutlich und sagt, das sind Kinder, Kinder Abrahams, Kinder des Glaubens. Und dann zeigt er auf, welche Funktion aber das Gesetz hat. Und neben dem, dass es uns zur Sünde, von der Sünde überführt und uns versklavt, Kapitel 3, sagt er auch, das treibt uns dadurch aber zu Christus. Das ist eine wesentliche Aufgabe des Gesetzes. Es treibt uns. Wir kennen diesen Begriff sehr gut, Zuchtmeister, ja? Pädagogos, ein Lehrer auf Christus hin. Das heißt, in der Überführung unserer Unzulänglichkeit und Sündhaftigkeit treibt es uns zu dem Erlöser, zu Jesus Christus. Und dann sagt Paulus, und wenn wir bei ihm angekommen sind, dann sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Und das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn jemand zu Christus gekommen ist, braucht er das Gesetz nicht mehr. Denn jedes Mal, wenn er wieder unter das Gesetz sich stellt, dann stellt er sich wieder unter den Zuchtmeister. Und der hat nur eine Aufgabe, von der Sünde zu überführen. Und einen zu knechten unter den Fluch zu stellen. Also entweder ist man in Christus oder nicht. Und von daher zeigt Paulus und macht deutlich, dass das Gesetz auch ein Ende hat. Und wann hat das Gesetz ein Ende gefunden? Für die, die in Christus Jesus sind. Und könnt ihr euch erinnern, Kapitel 4, das war schon sehr lange her, Weihnachtszeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So lange ist es schon her. Dann haben wir uns diesen Zeitpunkt angeschaut, wann das Gesetz für einen Gläubigen, für ein Kind Gottes nicht mehr gültig ist. Das heißt nicht, dass das Gesetz gar nicht mehr gültig ist. Es ist für diejenigen gültig, die nicht in Christus sind. Die sind unter dem Gesetz, die sind unter dem Fluch. Aber all die, die in Christus sind, sind nicht mehr unter dem Gesetz und sind nicht mehr in dem Fluch. Nachdem Paulus also das sehr gründlich, sehr fein, sehr präzise formuliert hat, gibt es einen Abschnitt, der mir sehr angetan hat. Das ist der persönliche Teil in dem Galaterbrief, wo er einfach große Sorgen um die Galater hat und Zweifel bezüglich ihres Standes hat. Und dann äußert er sich und dann merkt man sein ganzes pastorales Herz, sein Hirtenherz schüttet er aus und erinnert sie an die Zeit, als sie das Evangelium zum ersten Mal gehört haben, wie sie reagiert haben. Und da war Freude, da war Dankbarkeit, da war Glückseligkeit, da war Friede, da war Ruhe, all diese Dinge waren da. Keine Feindschaft, kein Hass, kein Zwietracht. Und das ist jetzt wichtig für uns, um jetzt gleich diese Verse, die wir gleich heute anschauen, zu verstehen. Als das Evangelium kam, dann löst es bei denen, die das Evangelium annahmen und im Glauben waren, eben das Positive. Es löst nicht Feindschaft aus. Aber bei wem löst das Feindschaft aus? Das sind bei denjenigen, die das Gesetz predigen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Fleisch, Geist und diese Dinge. Und das und Paulus ist jetzt mittlerweile bei den Gemeinden vom Stand so, dass sie ihn hassen. Als er das Evangelium brachte, sie annahmen, war das eine Glückseligkeit, eine herrliche Gemeinschaft, eine Verbundenheit. Aber jetzt, wo sie das Gesetz angenommen haben oder annehmen wollen, die unter dem Gesetz sein wollen, passiert genau das. Auf einmal wird Paulus zu ihrem Feind. Und warum? Weil er etwas anderes predigt. Und das ist immer und immer und immer wieder löst das aus. Wenn das Gesetz als das deklariert wird, was es ist, und als das bezeichnet, was es nicht ist, dann löst das bei denen, die eigentlich aber das Gesetz lieben und nach dem Gesetz leben wollen, auch als Christen, löst es aus, dass man Feindschaft gegenüber denjenigen hat, die sagen, nein, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das bringt es mit sich. Immer wieder und immer wieder höre ich das, auch jetzt die Tage, ich war jetzt letzte Woche wieder von der Freizeit unterwegs und in vielen Gesprächen, teilweise liebe Geschwister wirklich, mit denen ich dann Gemeinschaft hatte, aber ich musste sie auch in Liebe in Christus ermahnen, aufzupassen, dass das gegenüber denen, die in dieser Erkenntnis, in dieser Freiheit sind, dann wird man oder wird denen vorgeworfen, ja, die sind was Besseres. Ja, die haben es jetzt erkannt und das sind die denken, die sind besser. Dann habe ich sie gefragt, seid ihr zu dem Bruder, zu der Schwester hingegangen und habt sie mal gefragt, ob sie denken, dass sie besser sind? Ja, nee, haben wir nicht. Ich sage, ja, wieso behauptet ihr, dass sie denken, sie sind besser als ihr? Wie kommt ihr dazu? Und letztendlich geht es darum, der Bruder oder die Schwester, ich sage jetzt bewusst allgemein, damit es jetzt nicht, hat keiner behauptet, ich bin besser, ich habe mehr erkannt, ich habe mehr verstanden und steht vor und sagt, ihr seid weniger, ich bin mehr, sondern das passiert daraus, dass es aus dieser Situation, aus der Unkenntnis heraus und aus dem Unverständnis heraus, dass diese Haltung legt man den anderen mit hinein und sagt, ah ja, du denkst, du bist besser, nur weil du das jetzt erkannt hast. Und da musste ich wirklich in Liebe ermahnen und sagen, vorsichtig, wirklich vorsichtig. Und wenn, dann geht hin, fragt und dann spricht, aber nicht die Motive und nicht dieses Unterstellen. Aber genau das passiert immer und immer und immer wieder. Gegenüber denjenigen, die in Freiheit in Christus sind, wird das vorgeworfen. Sie denken und halten sich für was Besseres. Ja. Nachdem Paulus also sein persönliches Herz geöffnet hat, wendete sich noch einmal der Argumentation zu. Und das sind die Verse, die ich euch vorhin gelesen habe und in denen wir die letzten Bibelstunden noch vor den Ferien intensiv studiert haben. Es ist sehr markant, Vers 21, der zeigt an, um was es hier wirklich geht. Er sagt, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht. Also er dreht nochmal eine Runde und sagt, okay, ihr wollt unbedingt unter dem Gesetz sein, gut, wie lest ihr das Gesetz? Hört ihr es nicht? Was er damit meint, wie versteht ihr das Gesetz? So. Und wenn er damit das Gesetz meint, dann meint er natürlich das ganze Alte Testament damit. Und er sagt, hört ihr das Gesetz nicht? Also, ihr wollt unter dem Gesetz sein, aber wieso versteht ihr nicht, was das Gesetz sagt? Und das ist wirklich, wirklich das Problem schlechthin. Es ist gar nicht so sehr, dass man sagt, nee, das glaube ich nicht, dass das Wort, dass Gottes Wort ist. Ich glaube nicht daran oder so. Nein, überhaupt nicht. Da scheint eine große Ernsthaftigkeit da, auch eine Liebe zum Wort, zu der Weisung Gottes, aber die Unfähigkeit, es richtig zu lesen. Und das ist der Abschnitt, der so wichtig ist, in dem Paulus erklärt, zuerst, wie müssen wir das Gesetz richtig lesen? Also wie verstehen wir das Gesetz? Wie verstehen wir? Und er gibt uns hier eine wunderbare Lektion, wie wir das Gesetz richtig zu verstehen sollen. Und wenn wir es richtig lesen, wir richtig verstehen, dann kommen wir nicht an diesen Punkt, an dem die Galater waren. Und von daher eine sehr, sehr wirklich lehrreiche Lektion. Also zuerst, ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, am Samstag kamen wir wieder vom Text zur Predigt. Also wie bereitet man eine Bibelarbeit vor? Wie bereitet man eine Predigt vor? Eine Jugendstunde, einen Frauenkreis? Haben wir wieder so, bei uns am Kreuzlichtseminar, seid ihr alle herzlich eingeladen, wer kommen möchte da. Das sind einige Dinge, von denen wir im ersten Teil schon gelernt haben. Das Erste, was Paulus uns zeigt, was wir tun müssen, das Gesetz richtig lesen. Also ich sage, was steht da, bevor man Dinge interpretiert und sofort anwendet, erstmal, was steht da. Und was haben wir gesehen, Paulus? Bleibt im Thema, es geht immer um Nachkommenschaft Abrahams. Er greift das auf, was sind die wahren Nachkommen Abrahams? Was ist ein wahres Kind, der mündig ist und nicht ein Unmündiger, ein Sklave? Was ist ein Freier? Er greift diese Thematik, die im Galaterbrief ja schon die ganze Zeit behandelt hat, nochmal auf und zeigt nochmal, wie das Gesetz richtig zu lesen ist. Und er zeigt auf und dann wieder an Abraham und dann könnt ihr euch erinnern, er sagt, es gab zwei Söhne von zwei Frauen. Und das war nicht ohne Grund so. Es war nicht nur einfach in dem Fehlvergehen Abrahams oder dem Unglauben Abrahams geschuldet oder Sarahs Ungeduld geschuldet oder Abrahams Ungeduld geschuldet. All das gehörte mit dazu. Es hatte einen größeren Sinn. Gott hat weit Größeres damit vorgehabt. Gott hat uns das Evangelium vorgeschattet. Er wusste, dass es passiert. Er ließ es auch zu. Warum? Er sagt, daran können wir etwas lernen, daran sollen wir etwas lernen. Also Abraham zwei Söhne, Abraham hatte zwei Frauen. So was steht da? Wir haben einen Sohn Ismael und wir haben einen Sohn Isaac, wir haben die Magd Hagar, wir haben die Frau Sarah und die einen sind Sklaven gewesen und die anderen waren freie gewesen. Und das ist, was Paulus deutlich macht. Sagt, guck mal, es gab eine Geschichte, die im Gesetz geschrieben steht, die ist passiert und die hat eine Bedeutung. Und dann sagt er, das Erste ist mal gucken, was da steht. Und das Zweite ist, lass uns das richtig lesen, richtig verstehen. Warum steht so da? Und was geht es eigentlich dabei? Und er sagt, diese zwei Frauen, diese zwei Kinder bedeuten zwei Bündnisse. Wir erinnern uns, was ist ein Bund? Das ist Gottes Versprechen oder Gottes Weg, wie Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können. Es geht um Beziehung. Und Paulus erklärt und sagt, anhand von Ismael und Isaak können wir lernen, wie man in einer Beziehung zu Gott leben kann. Und es gibt zwei Wege, zwei Bündnisse. Und dann erklärt er das, schaut mal nochmal Vers 24, dies hat einen bildlichen Sinn. Das heißt, die Geschichte Abrahams mit den beiden Söhnen, mit den beiden Frauen, das muss man verstehen. Das Zweite, was mir auch in den Tagen jetzt widerfahren ist, ist immer wieder dieser Vorwurf der Vergeistlichung oder inwieweit darf man gehen und das ist nicht alles vergeistlicht. Und auch hier, Paulus sagt selber, dieses hat einen bildlichen Sinn. Diese beiden Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Es gab sie wirklich, nach dem Fleisch, aber darum geht es nicht, sondern sie bedeuten etwas. Das heißt, es gibt einen tieferen geistlichen Sinn. Und er erklärt, was dieser Sinn ist. Und das heißt, hier lernen wir von Apostel Paulus, wie man die Geschichte Abrahams versteht. Und das haben wir mittlerweile gemeinsam getan. Also es gibt zwei Bündnisse. Und dann erklärt er den einen Bund und er sagt, der eine Bund, und jetzt schaut mal, das ist wichtig, Der eine Bund ist vom Berg Sinai, das ist in die Sklaverei hineingebildet, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Also er erinnert daran und er sagt, das eine Kind und die eine Frau stehen für einen Bund und der wird repräsentiert durch einen Berg und das ist der Berg Sinai. Und am Berg Sinai empfangen die Israeliten das Gesetz und das war der Bund. Das heißt, Gott hat gesagt, auf diesem Weg werde ich mit euch Gemeinschaft haben. Das ist der eine Weg. Und er sagt, jetzt ist wichtig, das entspricht was? Dem jetzigen Jerusalem. Liebe Geschwister, das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie heute Kinder Gottes das Gesetz falsch lesen und interpretieren. Und daraus ergeben sich auch falsche Rückschlüsse und Folgen. Für gemein ist es so, und bis heute wird gesagt, dass Gottes Volk Israel ist. Und das ist in der Linie Isaaks. Und das ist Gottes Volk mit Verheißung. Und da gibt es einen Feind, und das ist Ismael. Und das ist der Islam. Und dieser Kampf im Nahen Osten und dieser Konflikt besteht darin, dass das, was hier im Galaterbrief steht, sich da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden jetzt sich durchzieht. Das heißt, die Linie Ismaels verfolgt die Linie Isaaks. Und das sind der Islam verfolgt das Judentum. Das ist aber nicht das, was steht. Das ist eine andere Interpretation. Und wenn die Schrift uns diese Interpretation geben würde, müssten wir sie annehmen. Aber die Schrift macht das nicht. Und oft ist es so, dass die Erfahrung maßgebend ist für das Verständnis und nicht das Wort selbst. Das heißt, man sieht etwas und dann denkt man, ah ja, und das ist das, und dann, ja, bestimmt ist es das. Aber das Wort Gottes sagt, und das ist jetzt das Erste, wie richtig interpretieren, das Wort Gottes sagt, dass die Kinder der Nachkommenschaft, der Sklaven, das heißt, die unter der Sklaverei hineingewirrt, das ist Hagar, Ismael, das entspricht dem jetzigen Jerusalem. Das ist nicht Islam, das ist das jetzige Jerusalem. Das ist es, was den ersten Bund ausmacht. Der Bund vom Sinai entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und schaut mal, die Aussage ist klar, das ist mit seinen Kindern in der Sklaverei, das heißt mit allen Nachkommen. All die danach kommen, die sind in der Sklaverei, das heißt unter dem Gesetz, das heißt unter dem Fluch, das heißt nicht in Christus, das heißt verdammt, das heißt in Sünde. Das ist das Israel, das jetzige Israel, das jetzige Jerusalem, das ist in der Sklaverei. Das ist die Interpretation des Apostel Paulus, das ist die Interpretation der Schrift. Und da sage ich jedem, lies es und guck genau, was das Wort Gottes sagt. Was ergibt sich daraus? Vers 26, Paulus interpretiert und sagt, dass Jerusalem droben, aber ist frei. Also gibt es zwei Jerusalem. Und jetzt habe ich euch knapp einer halben Stunde, 25 Minuten, wieder da, wo wir bei der letzten Bibelstunde waren. Wir haben uns das angeschaut, das Jerusalem droben, was es das ist und wie es von Anfang an der Schrift immer wieder dieses Jerusalem entfaltet wird und dass es immer um dieses Jerusalem geht. Es ging immer um dieses Jerusalem. Das Jerusalem droben war zuerst, bevor das Jerusalem auf der Erde war. Alles, was zuerst war, ist das Eigentliche. Und das Eigentliche ist im Himmel, das Eigentliche ist das Geistliche. Danach kam das Irdische und das Fleischliche. Und das wurde alles nur nach dem Abbild vom Himmel gemacht, um uns diese geistliche Realität greifbar zu machen, weil keiner von uns im Himmel war, kann keiner von uns verstehen, wie es im Himmel ist. Also gibt Gott uns Schatten und Bilder auf der Erde, damit wir das Himmlische besser verstehen. Und so einen irdischen Berg, das irdische Jerusalem, einen irdischen Tempel, ein irdisches Zion, all diese Dinge, irdische Opfer, irdische Priester, all das sind Schattenbilder für das Himmlische, für das Geistliche, für das Eigentliche. Und dieses, ich glaube, der Nico war am Sonntag da, hat auch ein bisschen darüber gepredigt, von daher seid ihr da gut ausgerichtet. Und von da und er sagt, das dann aber das Jerusalem droben, aber ist frei. Und jetzt kommt ein wichtiges Wörtchen, frei. Es gibt Sklave sein unter dem Gesetz, das ist das jetzige Jerusalem. Frei sein, das heißt zum himmlischen Jerusalem dazu gehören, das ist Freiheit. Freiheit bedeutet nicht unter dem Gesetz zu sein, nicht in diesem Bund zu stehen, sondern in einem anderen, in einem neuen Bund zu stehen. Und dann ist herrlich, das ist unsere Mutter, das ist unsere Herkunft. Da kommen wir her, da gehören wir. Das heißt, zu dieser Nachkommenschaft zählen wir. Darum gebraucht Paulus dieses Bild der Mutter. Wir gehören nicht zu der Nachkommenschaft der Hagar, das heißt Kinder unter dem Gesetz Sklaven, jetzige Jerusalem. Wir gehören zu der Nachkommenschaft im Himmel, zu der Mutter, die frei ist. Und dann kommt dieses herrliche Beispiel aus dem Neuen Testament. Es steht geschrieben und dann wird er zitiert aus Jesaja 54. Und da war ich ein bisschen hängen geblieben und darum bin ich nicht fertig geworden mit der Bibelstunde. Und so habe ich euch wieder. Ich habe auch hoffentlich nicht wieder verloren bei diesem kleinen Durchmarsch. Aber so, dass wir wieder dass wir wieder gemeinsam da sind, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr die Zwischenzeit immer verbringt, wie viel ihr lest. Arbeitet das nochmal nach, erinnert ihr euch nochmal dran. Bevor ich wieder hergekommen, nach 2 Wochen war ich schon intensiv im Epheserbrief unterwegs und dann musste ich selbst wieder zurückkommen und sagen, okay, wo war ich? Und dann, ich hoffe, ihr seid mir gnädig und dass ich diesen Anmarschweg mit euch nochmal machen musste. Jetzt, nachdem wir also gesehen haben, was Paulus sagt, wie man das Gesetz richtig liest, also man muss genau schauen, was da steht, und uns gesagt hat, wie man es richtig interpretiert, richtig anwendet. Was steht für was? Was müssen wir mit was identifizieren? Was ist ein Bild für was? Das ist wichtig, dass wir richtig das einordnen. Das heißt, dass Israel nach dem Fleisch, jetzige Jerusalem, das ist irdisch. Das wahre Israel, das ist himmlisch. Und da sagt die Schrift, das sind wir, das ist die Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden. Jetzt gilt es, diese Wahrheit anzuwenden. Welche Konsequenzen ergibt sich das für dich und für mich? Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wie bei jedem Punkt man schief rauskommen kann, wie man Fehler machen kann und damit die Wahrheit auch dann eben nicht leuchtet, so ist an diesem Punkt genauso wichtig, dass wir, nachdem wir richtig gelesen haben und interpretiert haben, die richtigen Rückschlüsse ziehen. Die muss man genauso machen, wie die Schrift es macht und Paulus macht. Ab Vers 28 bis 31, das ist die Anwendung. Und zugleich ist es aber auch die Überleitung für das nächste Kapitel. Und das zeige ich euch gleich. So ab hier beginnt Paulus in dem Sinne jetzt praktisch zu werden. Das heißt, er sagt, okay, welche Konsequenzen hat es für dich und für mich? So die Konsequenzen deiner Nachkommenschaft, aber auch die Konsequenz, dass du nicht mehr unter dem Gesetz bist. Und dann wird er das alles aufzeigen, was es bedeutet, als Kind Gottes, als Kind einer Freien zu leben. Und dann zeigt er, das bedeutet nicht, dass wir gesetzlos sind. Und deswegen ist der nächste Abschnitt und die nächsten Verse wirklich sehr wichtig für uns als Ausrichtung. Wie leben wir als Kinder der Freien? Was bedeutet diese Freiheit? Schaut mal nur, dass ihr den Zusammenhang, den roten Faden ein bisschen mit mir seht. In Vers 31 heißt es, daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Das ist Anwendung. Das ist die logische Schlussfolgerung. Daher musst du wissen, wozu gehörst du? Zu welchem Jerusalem gehörst du? Zu welchem Israel gehörst du? Bist du ein Sklave oder bist du frei? Und er sagt, daher, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Und dieses Wörtchen, wir sind frei. Und jetzt Kapitel 5, Vers 1, nur dass ihr so ein bisschen den roten Faden mit mir aufnehmt und dann gehen wir nochmal in die Verse hinein. Kapitel 5, Vers 1 heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Also das ist der Übergang. Und jetzt, dann wird er erklären, was bedeutet wirklich frei zu sein. In welcher Freiheit sind wir und was bedeutet diese Freiheit? Und dann, wie gesagt, sehr wichtige, lehrreiche Verse. Und nachdem er gezeigt hat, dass wir wirklich frei sind und nicht unter dem Gesetz sind, bedeutet das, dass wir einfach tun und lassen können, was wir wollen. Schaut mal Kapitel 5, Vers 13, was er dann sagt. Denn ihr seid zu Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Also, er weiß um die Gefahr, er weiß auch um das Verständnis, ja, wenn wir jetzt frei sind, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, ja, da bin ich ja wirklich frei, kann ich ja machen, was ich will. Und dann sagt er, gebraucht nicht die Freiheit für das Fleisch und erklärt, wie lebe ich? Gott, nach Gottes Willen? Wie lebe ich Gott verherrlichen? Wie lebe ich in Reinheit, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin? Wie kann ich das tun? Und er wird von einem neuen Gesetz sprechen, von einer neuen Gesetzmäßigkeit und bringt es in Kapitel 6 auf den Punkt und nennt es das Gesetz des Christus. Und das ist nur so ganz grob der rote Faden, wie er sich dann weiter durchzieht. Das heißt, nachdem wir das Gesetz richtig gelesen haben und vom Gesetz richtig gelernt haben, zu welcher Familie wir gehören, welche Nachkommenschaft wir sind, dann zeigt die Anwendung, was bedeutet das für uns. Also, so das ist so der Galaterbrief in einem groben Durchmarsch. Jetzt der Übergang, die Anwendung. Welche Anwendung und worauf sollen wir achten? Ich habe drei Punkte, die ich euch zeigen möchte, die uns Paulus in diesen Versen als Anwendung gibt. Er beginnt Vers 28, sagt, ihr aber Brüder, das heißt, er spricht wen hier an? Brüder, das heißt Geschwister, Kinder Gottes. Immer wieder achten wir darauf, wen er anspricht. Er redet nicht von den falschen Lehren. Er redet nicht von denen, die das Evangelium verdrehen. Er wird später zu ihnen sagen, die werden ihr Urteil bekommen und so weiter. Das ist, er spricht jetzt nicht allgemein an, sondern er redet zu Kindern Gottes. Er redet zu der Gemeinde, er redet zu denen, die in Christus Jesus sind, die zu dieser Nachkommenschaft gehören, aber sich durcheinander bringen lassen. Ja, und zu ihnen spricht er. Und er sagt, aber ihr Brüder, du und ich sind damit gemeint, ihr Brüder, seid wie Isaak. Manche Übersetzungen schreiben auch, wir Brüder sind wie Isaak. Das ist je nach Übersetzung, aber das ist jetzt auch nicht, der Sinn ändert sich nicht. Warum schreiben manche Übersetzungen, habt ihr vielleicht, ist bei euch jemanden, das heißt wir Brüder? Ja, gibt es einige Nicken. Schaut mal in Vers 31, warum wird in Vers 28 das als wir und nicht ihr übersetzt? Da heißt es, daher Brüder sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. So, und da entscheiden sich meine Übersetzer, dass in beiden wir angesprochen sind, auch in beiden wir. Aber ich glaube, dass Paulus, also nach der Elberfelder, dass er gezielt die Galater anspricht, gezielt die Brüder anspricht und am Ende nimmt er alle mit hinein und sich selbst sagt, lass uns, also was ist das Fazit? Wir sind Kinder einer Freien, nicht einer Magd. So, das ist das Ergebnis. Aber hier, ihr Brüder, aber seid wie Isaak. Er möchte es ihnen nochmal wirklich zusprechen und ihnen das anwenden. Das heißt, er hat die ganze Geschichte Abrahams mit beiden Söhnen aufgezeigt, er hat die Unterschiede aufgezeigt, was das bedeutet, ihn interpretiert und jetzt sagt, und jetzt könnt ihr es übertragen. Wo müsst ihr euch dazu gehörig fühlen? Versteht ihr das Gesetz? Was, für wen steht Isaak? Für was ist das ein Bild? Und er sagt, ihr aber seid wie Isaak. Er sagt nicht, ihr seid Isaak. Das ist Anwendung. Versteht, ihr seid so wie Isaak aus dieser Linie, so seid auch ihr in dieser Art und Weise. Das heißt, wenn wir Isaak wären, dann wären wir in dieser Linie, dann wären wir Israel nach dem Fleisch. Aber er sagt, Isaak steht für etwas, und das sagt auch gleich was, das zeige ich euch. Aber er sagt, das ist die Anwendung. Versteht euch wie Isaak. Ihr seid in dieser Art und Weise Kinder Gottes, wie Isaak ein Kind Abrahams war. Und in welcher Art und Weise war er Isaak? Und schaut mal, da heißt es Kinder der Verheißung. Das ist die Anwendung. Das lernen wir aus der ganzen Geschichte. Es gibt eine Nachkommenschaft, die ist durch das Fleisch gezeugt. Und das ist Ismael. Und ich sage, Ungeduld zeugt Fleisch. Ja. Das ist, aus Ungeduld machen wir es. Wir machen. Und selbst wenn wir sagen, wir helfen Gott und wenn wir selber erklären, aber wir müssen doch etwas tun. In dem Moment, wo wir etwas tun, machen wir es meistens aus Ungeduld und dann machen wir es und das Ergebnis ist Fleisch. Das ist nicht göttlich. Ja, Ungeduld, ich habe sich vor vielen, vielen Jahren das mal gehört, Ungeduld zeugt Ismaels. Das saß bei mir, ja. Ratet mal, mit was ich immer zu kämpfen habe. Ich habe eine große Nachkommenschaft. Ich habe viele Kinder, die heißen Ismaels. Das heißt, ich habe vieles getan aus mir selbst heraus, weil ich keine Geduld hatte zu warten. Und wisst ihr, wo ich überall nacharbeiten muss? Oder was Mühe macht, was Schwierigkeit macht, was erzeugt Kämpfe und Probleme, das sind eben diese Dinge. Eine tiefe geistliche Wahrheit. Es braucht viel Glauben und Vertrauen, aus Verheißung zu leben. Es ist wesentlich einfacher, aber natürlich mit einem kein guten Ergebnis, aus dem Fleisch zu leben, aus sich heraus. Aber wie gesagt, die Tage war ich unterwegs, habe einen Epheserbrief gemacht. In Spanien haben wir ein paar Arbeiten, Bibelarbeiten aus dem Epheserbrief miteinander angeschaut. Und da ging es darum, dass wir können dem Teufel nur dann widerstehen und wir können nur dann Jesus nachfolgen, wenn wir vorher zur Ruhe kommen. Wenn wir uns hinsetzen und erkennen, was in Jesus Christus sind und haben. Das heißt, annehmen, was er gibt, nicht was wir machen. Ja. Aus dieser Ruhe kommen wir, aus der Erkenntnis des Vollbrachten, des Erkenntnis des Verheißen, des Versprochenen, da sind wir in der Lage zu wandeln. Und wenn wir in der Lage sind zu wandeln, nun dann sind wir in der Lage, auch dem Teufel zu widerstehen. Und wir machen es andersrum. Wir wollen widerstehen, ohne zu wandeln, und versuchen wandeln, ohne vorher in Christus zu ruhen und zu sitzen, aus Verheißung zu leben, auf ihn und auf die Verheißung zu warten. Und da... Es beginnt aber, sagt ihr aber Kinder seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, das heißt Kinder des Versprechens. Verheißung, wir erinnern uns, was bedeutet Verheißung? Verheißung bedeutet, Gott hat es versprochen. Warum ist Isaak ein Kind der Verheißung? Geht mit mir kurz in den Römerbrief und schlagt mir Kapitel 9 auf. Paulus greift das da nochmal auf, beziehungsweise dort erklärt er auch, was das bedeutet. Und wir merken, dass es die gleiche Thematik ist. Schaut mal, da heißt es, ab Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommenschaft sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Liebe Geschwister, ich werde nicht müde, euch immer wieder diese Verse zu lesen. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr sie schon gehört. Aber lasst uns das trotzdem nochmal wirklich fassen, was Paulus sagt. Nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Nicht automatisch jeder Nachkomme Abrahams ist wirklich ein Israelit. Und jetzt kommt die Aussage, es gibt eine Nachkommenschaft, eine wahre Nachkommenschaft Gottes. Ein wahres Israel. Und das sind... heißt es, in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, in dieser Linie, in dieser Art und Weise. Jetzt erklärt Paulus, was es bedeutet. Schaut mal Vers 8. Da steht, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Das ist so entscheidend. Das heißt, du kannst oder Menschen können in ihrem Nachweis, Ausweis und Nachweis, DNA, alles Mögliche, beweisen, dass sie buchstäblich nach dem Fleisch Nachkommen Abrahams, Isaak und Jakob sind und darauf stolz sein und sagen, wir sind Israeliten. Dann sagt die Schrift, dadurch wird man nicht ein Kind Gottes und zählt zu der wirklichen Nachkommenschaft, sondern nur, wenn man in der Art und Weise ein Nachkomme ist wie Isaak. Und das bedeutet das nicht nach dem DNA wie Isaak, sondern ein Nachkomme wie nach der Verheißung. Und dann erklärt Paulus, was das bedeutet. Schaut mal Vers 9. Denn dies Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Jetzt erklärt Paulus von der Schrift, was Verheißung bedeutet. Abraham konnte keine Kinder zeugen, wir kennen das. Und dann kommt Gott und sagt, ich mache es, du wirst es kriegen. Um ein Jahr komme ich und sie wird es bekommen. Das ist Verheißung, das heißt, Gott gibt ein Versprechen. Und dieses Versprechen, Abraham, ich weiß, deine Frau kann nicht mehr, ich weiß, du kannst nicht mehr, aber ich kann. Das ist Verheißung, ich mache es. Ein Versprechen, kann man sagen. Wenn Gott etwas verspricht, Gott etwas verheißt, er tut es. Jetzt erklärt Paulus und erklärt uns die Schrift, was bedeutet, wie Isaak zu sein. Man ist ein Kind der Verheißung. Und das bedeutet, das hat nichts mit deiner Herkunft zu tun. Das hat auch nichts mit deiner natürlichen Nachkommenschaft zu tun. Das heißt, wenn Gott versprochen hat, dass du sein Kind wirst, das ist ein Kind der Verheißung. Wenn Gott durch den Geist dich Wiedergeburt schenkt, ein neues Leben schenkt, wenn er es macht, nicht du, auch nicht deine Eltern oder was auch immer, sondern wenn er es macht, wenn er es versprochen hat, dann tut er es. Das ist eine Verheißung. Verheißung ist, sagt, ich mache es. Das heißt, wahre Kinder Gottes, wahre Israeliten, und sie waren schon immer solche. Das heißt, von Abraham an waren wahre Israeliten immer die, die aus der Verheißung Gottes waren. Die übrigens auch aus der Verheißung Gottes gelebt haben. Nun war es im Alten Testament so, dass ihnen wurde etwas versprochen und die haben auf diese Verheißung hingelebt, dass es sein wird. Sie haben geglaubt. Gott hat es versprochen. Also leben wir so. Und Gott rechnete in diesen Glauben gegenüber seinen Verheißungen als Gerechtigkeit. Wir leben auch aus Verheißung. Gott hat es versprochen, oder? Wir leben da so in dem Wissen, es ist schon geschehen. Wir glauben dieser Verheißung. Aber übrigens, wir leben auch Verheißung auf das, was kommen wird. Das heißt, Gott hat es versprochen und es wird geschehen. Im Glauben leben wir und nehmen wir das an. Aber Kinder Gottes sind Kinder der Verheißung. Das heißt, die sind diejenigen, die Gott durch sein Versprechen als Kinder geschenkt hat. Was macht die Schrift? Wie verbindet sie diese Verheißung? Was bedeutet sie? Wenn ihr mit mir ins Lukas-Evangelium geht, ihr werdet merken, das sind immer meine Lieblingsstellen. Lukas Kapitel 24. Jesus ist auferstanden. Die Jünger verstehen es nicht. Die Emmaus-Geschichte kennen wir mittlerweile ziemlich gut. Er zeigt sich aber nicht nur den zwei, die aus Emmaus kommen, sondern er zeigt sich auch den restlichen der Jünger. Auch sie sind durcheinander und können es nicht einordnen. Und wenn ihr mit mir ab Vers 44 nochmal lest, Lukas 24 ab Vers 44, da heißt, er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Schaut mal, was bedeutet, es muss erfüllt werden? Das heißt, es war eine Verheißung. Gott hat es versprochen und es muss sich alles erfüllen. Und das erfüllt sich alles in Jesus Christus. All die Verheißungen, all die Versprechen, das heißt auch das Versprechen, dem Abraham eine Nachkommenschaft zu geben, die wie Sand des Meeres und die Sterne des Himmels, die unzählbar, die Verheißung in dir werden gesegnet, alle Nationen der Erde, die Verheißung, eine Nachkommenschaft wie Isaak, all diese Versprechen, sagt Jesus, es geht da um mich und es musste passieren und das passiert. Vers 45 heißt, da öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen. Also genau das macht er von dem, so hat Paulus es übrigens gelernt, so hat Jesus ihm das beigebracht. Was ist Verheißung, was ist Erfüllung? Und das, was die Aposteln dann weitergaben, war nur das, was Jesus ihnen erklärt hat. Wie liest man das Gesetz und wie wendet man das, wie versteht man das und wendet man das richtig an? Und genau das Gleiche hat Paulus auch getan, denn er hat auch von Jesus gelernt. Und dann heißt es, Vers 46, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Also alle sollen es hören, anfangen in Jerusalem und dann kommt Vers 48, ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Interessant, gell? Ich sende das Versprechen meines Vaters. Das können wir auch so übersetzen. Das, was der Vater versprochen hat, das sende ich jetzt euch. Was hat er versprochen? In dir werden gesegnet alle Nationen. Und ihr sagt, jetzt kommt diese Verheißung, jetzt kommt dieses Versprechen und das wird sich erfüllen. Also anfangen von Jerusalem zu allen Nationen wird diese Verheißung sich erfüllen. Das heißt, eine Nachkommenschaft, die ist wie Isaak. Und wir verstehen das, wie beginnt sich diese Verheißung zu erfüllen. Wir lesen weiter, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr begleitet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Jetzt geht mir in die Apostelgeschichte nochmal ganz kurz. Apostelgeschichte 1. Und hier haben wir die Erfüllung. Jesus sagt also, bei ihm Und in ihm erklärt sich die ganze Schrift, die Verheißung erfüllt sich. Und dann in Kapitel 1, Vers 4 heißt das, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Wir merken, das ist das Gleiche, was wir in Lukas gerade gelesen haben. Sich zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet, und jetzt ist wichtig, was ist diese Verheißung? Mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Das heißt, die Verheißung, das Versprechen Gottes, dass er etwas tun wird, eine Nachkommenschaft zeugen wird, nicht aus dem Fleisch, jetzt wissen wir, das bedeutet aus dem Geist. Das ist die wahre Nachkommenschaft. Und so kam der Geist, das heißt, die Verheißung erfüllt sich, der Geist kommt und von Jerusalem an werden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt, sie bekommen den Heiligen Geist, sie werden mit dem Heiligen Geist versiegelt und werden hineingetauft in den neuen Leib, in den neuen Menschen, das aus Judenhain besteht, in das neue Haus, in den neuen Tempel, ins neue Volk und in gewisser Weise neu und doch nicht neu, weil die gab es ja schon im Alten Testament auch. Aber jetzt geschieht etwas Neues. Warum? Jetzt ist Erfüllung. Jetzt ist Erfüllung. Das heißt, Kinder der Verheißung, wir gehen zum Galaterbrief. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Dann verstehen wir, wir sind nicht nur Kinder des Versprechen Gottes, dass er seine Nachkommenschaft zeugen wird, sondern wir verstehen auch, wer sind diese Kinder? Das sind diese, die aus dem Geist gezeugt sind, nicht aus dem Fleisch. Wer kann sich selbst aus dem Geist zeugen? Wer kann den anderen aus dem Geist zeugen? Und wir wissen, dass es allein Gnade ist. Das ist etwas, was der Vater in seiner Souveränität tut. Wer glaubt an Jesus Christus? Die aus Gott geboren sind. Wie wird man aus Gott geboren? Nikodemus fragt Jesus, der sagt, aus Wasser und Geist. Wenn das nicht passiert, kannst du das Reich Gottes weder sehen noch hineingehen. Nur die können teilhaftig des Reiches Gottes sein, die zu dieser Nachkommenschaft gehören, die aus dem Geist geboren sind. Also die Übertragung ist, Isaak steht für eine Nachkommenschaft nach dem Geist. Eine Nachkommenschaft, die daraus entsteht, aus dem Versprechen Gottes, dass er es machen wird. Keine Nachkommenschaft, die aus sich selbst heraus das macht, aus ihrem Fleisch. Das ist Israel, das jetzige Jerusalem. Das ist das Gesetz, das ist Fleisch. Die müssen es machen, aus ihrer Kraft heraus, aus ihrer Anstrengung. Das ist eine Linie. Aber das sind keine Kinder Gottes, sagt die Schrift. Sondern die sagt, Kinder Gottes sind die, die aus dem Geist gezeugt sind und nicht aus dem Fleisch gezeugt sind. Aus Gnade, aus Glauben und nicht aus Werken. Das ist die Anwendung. Und Paulus geht weiter, Vers 29, in Galater, Kapitel 4, Vers 29. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Wie kommt er jetzt auf einmal da drauf? Aus dem Kontext, von dem ich versucht habe, vorhin aufzuzeigen. So, welche Anwendung, welche Folgen gibt es? Die erste Folge ist, es gibt nur eine wahre Nachkommenschaft und die ist wie Isaak. Da sind Kinder des Geistes, nicht des Fleisches. So, das ist klar. Und dann sagt Paulus, wisst ihr, welche Folgen das gibt, welche Anwendung? Die, die nach dem Fleisch sind, die unter dem Gesetz sind, werden immer die nach dem Geist sind, hassen. Und die werden sie verfolgen. Es war schon, ist und wird immer sein. Wir wissen, dass es sogar schon vor Isaak und Ismael gab, Ismael und Isaak, so in der Reihenfolge, wissen wir, gell? Wer waren die Ersten, die sich gehasst haben? Oder wo finden wir das? Kain und Abel, gell? Haben wir im ersten Johannesbrief gesehen. Da begann das. Das ist der eine nach dem Geist, der andere nach dem Fleisch. Und wer hasst wen, wer verfolgt wen, wer tötet wen? Und das ist, sagt Paulus, das war und das ist und das wird so bleiben. Warum sagt er jetzt darüber? Wisst ihr warum? Weil genau das erlebt er jetzt in der Gemeinde in Galatien. Warum auf einmal die Feindschaft? Warum auf einmal die Feindschaft gegenüber denen, die ihnen das Evangelium predigen? Schaut mal Kapitel 4 ganz kurz. Ich lese ab Vers 13. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die ich in meinem Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge, dass euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Das ist der Grund. Die Wahrheit über die wahre Nachkommenschaft Gottes, Kinder. Wer wirklich zum Volk Gottes gehört, wer nicht. Die Wahrheit darüber, wie man zum Gottesvolk dazu, wie wird man da hineingeboren. Diese Wahrheit, dass du es nicht selber tun kannst, dass es nicht durch das Gesetz geht, sondern allein aus Gnade und in der souveränen, in Liebe handelnden Akt Gottes durch die Zeugen in der Wiedergeburt. Diese Wahrheit, wisst ihr, was sie macht? Was sie schafft? Feindschaft. Immer und immer und überall. Das sind die Folgen, das ist die Anwendung, das wird es bringen. Ich, rein menschlich, denke ich, wieso eine schöne Wahrheit? Wieso gibt es immer so viel Unfrieden dadurch? Wieso gibt es eben all diese Feindschaft dadurch? Aber genau das ist es. Das macht es, das schafft es. Eigentlich sollten wir uns darüber nicht verwundern. Warum? Weil das Wort Gottes das sagt, dass es ist. Hier steht es. Also, wie damals der nach dem Fleisch Geborene, jetzt wendet das Paulus konkret an. Wer ist nach dem Fleisch geboren? Ismael, ist klar. Das ist aus eigener Kraft, hat Abrahams getan und sagt, der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte. Wer ist nach dem Geist geboren? Ismael, schön eigentlich, gell? Ismael ist nach dem Geist geboren. Warum? Aus Verheißung. Das heißt, aus dem Versprechen Gottes. Und er sagt, so, das war schon immer. Und jetzt schaut mal, so ist auch jetzt. So wird es war und so wird es immer bleiben. Und es beginnt damit, und das ist keine, um nicht selbst zu rechtfertigen, und das, jeder prüfe sich selbst. Aber es beginnt damit, dann, das heißt, ja, du hältst dich für was Besseres. Geistlich, 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 alles vergeistlichen. Das sind diese Dinge und die schaffen, die trennen. Und dann Feindschaft und bist wirklich, genau das ist das, diese Wahrheit trennt. Diese Wahrheit bringt Schwert. Als Jesus kam, der ewige Geist, das ewige Wort, es kam in die Welt. Was passierte, als dieses Wort kam? Diese Wahrheit, die Finsternis erleuchtete, hat die Finsternis das geliebt? Wir können das Johannesevangelium durchgehen und sehen, das war bei dem Herrn Jesus Christus genauso. Warum hasst ihr mich, sagt Jesus? Weil ich von der Wahrheit Zeugnis gebe. Und entweder man stellt sich drunter und nimmt das an, oder man wehrt sich. Und der eine Punkt ist, wo man sich drunter stellt oder wo man sich dagegen wehrt ist, wenn ich annehme, wenn ich mich demütige, sage, dann liegt das ja gar nicht mehr an mir. Das ist ja nicht meine Leistung, nicht meine Kraft, nicht meine Entscheidung, nicht mal mein Wollen. Oh, dann ist ja alles in Gott. Und das andere ist, wie ich nicht, wie nicht mein Wollen, nicht meine Entscheidung, nichts von meiner Kraft. Und das ist etwas, was die Menschen hassen dann. Und ich sage euch eins, warum? Weil das die Machtbarkeit entzieht und das will niemand. Die Machbarkeit. Und Fleisch ist, ich will es selber machen. Und wisst ihr warum? Weil man denkt, ja, dann kann ich ja sicher gehen, dass ich es auch kriege. Wenn ich das jemand anderen mache, lasse, da muss ich nur nacharbeiten. Da weiß ich nicht, wenn ich so auf den anderen angewiesen bin, dann hänge ich in der Luft, oder? Dann heißt, ich muss was? Vertrauen. Ich muss glauben, dass er es macht, was er gesagt hat, was er versprochen hat, was er verheißen hat. Das ist Leben aus Glauben heraus. Aber genau das ist es, was das Evangelium ist. Aber das Gesetz sagt, nee, ich vertraue nicht auf jemanden. Ich mache es selber. Ich habe 10 Punkte, die arbeite ich ab und dann weiß ich, ich habe es. Die Schwierigkeit und die einzige Schwierigkeit darin besteht, dass wir es halt nicht hinkriegen. Ich bin ein verkappter Perfektionist. Und ich sage deswegen verkappt, weil ich zwar einen hohen Anspruch habe, aber ich nie gerecht werde. Und das ist mein Dilemma. Wenn ich was mache, in meinem Kopf ist alles perfekt. Ich weiß ganz genau, wie es aussehen soll. Ich weiß, wie es werden soll. Ich weiß sogar, wie ich es mache. Und dann fange ich an und dann beginnt die erste Frustration. Dann denke ich, das war doch so einfach in meinem Kopf. Das war doch so klar. Und ich merke, Ich krieg's nicht hin. Und darüber stolpere ich, darüber würde ich auch dann manchmal sauer oder enttäuscht oder dann merke ich, hey, ich krieg's nicht hin. Und dann bitte ich jemand anderen und sage, kannst du mir helfen? Und dann kommt er, macht er zwei Griffe, ist fertig. Und ich denke, da ist jemand begnadet. Ja, das, und wenn der noch sagt, ich komme, ich mag's, vertraue mir. Und dann würde ich, nein, okay, ich sage jetzt nicht so viel. Wann kommst du? Wenn ich das jetzt sage, ja, okay. Wie wirst du es machen? Wann ist fertig? Ja, das ist, wenn er es versprochen hat, dann macht es. Ja. Gott hat es versprochen. Er hat eine Verheißung gegeben. Er macht es. Er hat gesagt, du musst es nicht tun, ich werde es tun. Und er hat uns versprochen, uns zu retten in Christus Jesus. Nicht durch unsere eigene Leistung, nicht unsere Werke. Er hat gesagt, ruh darin. Ruh in diesem Versprechen. Glaub's mir, ich habe es gesagt. Der Punkt ist der Anspruch Gottes ist tausendmal perfektionistischer, tausendmal tausend, ja, als mein Anspruch. Aber der Unterschied zu mir ist, er kriegt's hin. Er kriegt's wirklich hin, weil er ist der Schöpfer aller Dinge. Jetzt sagt Paulus also, der erste Punkt, wir sind wie Isaac, also Kinder dieser Verheißungslinie. Das heißt, das Versprechen Gottes, dass wir seine Kinder sind, aus Geist gezeugt. Dann die nächste Anwendung, die nächste Folge, die sich ergibt, das bringt sofort Spannung gegenüber denen, die nach dem Fleisch sind, die nach dem Gesetz sind und sie verfolgen ihn. Ich möchte euch kurz mal zeigen, Vers 30, erst lesen, dann zeigen. Schaut mal Vers 30. Aber was sagt die Schrift? Wie gut, gell? Schaut mal, das ist, was Paulus immer und immer wieder sagt. Er zeigt, wie lesen wir das Alte Testament, wie verstehen wir es? Ihr habt bestimmt schon einmal, ich bin mir sicher, vor allem jeder, der von euch einmal durch die Bibel durchgegangen ist in seinem Leben, ist mit Sicherheit schon einmal an dieser Stelle vorbeigekommen, wo Abraham und Ismael bekommt, dann Isaac bekommt, und an die Stelle, wo Abraham Ismael in die Wüste schicken muss mit seiner Mutter. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, als ihr es gelesen habt. Und ich sage, wie kann man das machen? Die böse Sarah. Weil die hat doch gesagt, die müssen gehen, gell? Das ist doch so unmenschlich, sie wegzuschicken, es noch auch sein, Kinder. Das ist, wie wir Bibel lesen. Aber die Schrift, Paulus sagt, hört ihr nicht das Gesetz? Wie lest ihr es? Wie versteht ihr es? Wie müssen wir es lesen? Wie müssen wir es interpretieren? Und vor allem, wie müssen wir es anwenden? Ich will es euch kurz zeigen. Geht mit mir ins erste Buch Mose. Wir sind auf einem guten Weg, diesen Abschnitt abzuschließen. Erste Buch Mose, Kapitel 21. Da sind wir mitten in dieser Geschichte. Kurz vorher haben wir diese Verheißung, von der es heißt, um das Jahr würde ich kommen und du wirst ein Kind gebären und du wirst und sein Name wird Lachen heißen. So. Und als Sarah das Kind bekommt, sagt, ihr sollt alle mir zulachen. Also es ist große Freude. Warum? Gott hat es gemacht. Er steht zu seinem Wort. Das ist die Linie, das ist die Nachkommenschaft. Übrigens eine Nachkommenschaft der Freude. Wirklich der Freude. Und dann passiert Folgendes. Ab Vers 8 lesen wir. Kapitel 21. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Es ist die Rede von Isaac. Und an dem Tag, als Isaac entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar. Interessant, gell? Der Ägypterin Hagar. Und wenn mit Ägypten, das ist immer Sklaverei damit verbunden. Daher kam sie, das ist eine Sklavin gewesen aus Ägypten. Also auch ihre Herkunft. Das zeigt die ganze Nachkommenschaft, das ist Nachkommenschaft, die von der Erde ist, dieses Fleisch ist. Und dann sagt er, Hagar, die diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Ich lese nochmal. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Und erstmal mal, okay, haben gescherzt, das heißt, Flachsen gemacht, rumgetobt oder wie. Aber dieses Scherzen ist nicht Scherzen, sondern über sich über ihn lustig machen. So, das ist die Bedeutung, die dahinter steckt. Manche haben versucht zu übersetzen mit dem Spielen, ja. Aber das ist jetzt, sie sieht nicht, wie sie toll miteinander können und zwei, wie nennt man, Stiefbrüder? Ja? Ja, ja. Halbbrüder, nicht Stiefbrüder, Halbbrüder, wie sie miteinander scherzen und spielen und dann denken, das ist aber böse. Weg mit dem. Nein, nein, nein. Sie sieht, was Ismael mit dem Isaak macht und sie sieht sofort, der liebt ihn nicht. Sie sieht sofort, er hänselt, ja, er scherzt über ihn, macht sich lustig über ihn. Und sie versteht sofort, was hier gespielt wird. Sie versteht sofort, was dahinter steht. Was ist das für ein Kind und was ist das für ein Kind? Und dann sagt sie das auch. Sie sagt zu Abraham, schaut mal, Vers 10, da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und das beim Lesen denke ich, warum, wie kann sie das machen? Erstens, die scherzen, die spielen miteinander, das vertreibt sie, das ist doch so lieblos. Und übrigens, und so hat es auch Abraham gesehen, er hat es noch nicht verstanden. Schaut die Reaktion Abrahams, Vers 11. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes willen. Verstehen wir, oder? Sarah hat ja mit dem eigentlich nichts zu tun, obwohl sie gesagt hat, sie sollen in meinem Schoß gebären, damit er rein rechtlich mir gehört. Aber jetzt will sie mit dem nichts mehr zu tun haben. Jetzt ist es der Sohn Hagars. Aber Abraham sagte, das ist übel. Es war übel in seinen Augen. So übel, wie in jedes normalen Menschenaugen ist. Rein menschlich, ja, das ist übel. Das kannst du doch nicht machen. Das ist doch dein Kind, das ist doch ein Nachkomme. Du kannst sie doch nicht wegschicken. Und Abraham, das hat ihm nicht gefallen. Und wisst ihr, was passiert? Gott greift ein. Denn das ist nicht nur, was die Sarah gefühlt hatte. Das ist jetzt nicht unmenschlich und lieblos. Das geht darüber hinaus. Gott will damit etwas deutlich machen. Diese ganze Geschichte, wie ich schon sagte, hat einen viel größeren Sinn und Dimension. Und das wird deutlich ab Vers 11. Vers 12, aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Das ist gut. Er sagt sogar in allem. Sie hat absolut recht. So. Und was sagt Abraham? Nö, bin das Oberhaupt, ich sage, was los ist, das ist mein Kind, mache ich nicht. Nein, Abraham hört auf wen? Auf Sarah? Auf Gott. Aber Gott sprach durch Sarah zu ihr, sage ich allen Männern, hört auf eure Frauen. So, mein Rat immer, mit Gott reden, dann mit Jesus, mit Gott reden, dann mit der Frau reden. So, das ist eine gute Kombination. Das ist ein gutes Verhältnis, um die Wahrheit herauszufinden. Also dann heißt es, und jetzt kommt mal die Begründung, was Gott sagt. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Denn nach Isaak, das ist die Nachkommenschaft. Nicht nach Ismael. Von vornherein war das der Weg, war das die Wahrheit von vornherein. Und jetzt eine Anmerkung, dann schließe ich für heute, es ist schon wieder Zeit. Dann heißt es, schaut mal, doch auch dem Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Ismael wurde zu einem großen Volk. Und das ist ja die Übertragung, dann die Ismaeliten und dann die Kämpfe und so weiter. Das ist ein Riesenvolk geworden. Aber für wen steht Ismael? Nach dem Geist. Für wen steht Ismael geistlich, sage ich, also in der Übertragung? Für das Israel nach dem Fleisch. Ja, auch das Israel nach dem Fleisch ist aus der Nachkommenschaft Abrahams. Aber der Punkt ist, dieses Israel wird nicht erben mit dem Kind der Verheißung. Israel nach dem Fleisch wird nicht erben. Auch wenn alle darauf warten und das einfordern und dafür kämpfen. Es wird nicht erben. Übrigens, ich habe schon mal erklärt, es hat schon das Land bekommen. Es wird nicht zweimal dieses Land kriegen. Sie haben es entweiht. Sie wollten damit nichts zu tun haben. Gott hat sie gerichtet. So, der Punkt ist, es wird nicht erben. Warum? Das Kind der Magd, die Linie nach dem Fleisch, Israel nach wird nicht erben mit der Linie der Verheißung. Das heißt, das Reich Gottes. Von wo ist das Reich Gottes? Von dieser Welt? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer wird es erben? Als Jesus kam, der König des Reiches, welches Reich hat er versprochen? Sein Reich, das Reich Jesu. Wer wird es erben? Ist Israel nach dem Fleisch? Nein. Das Israel nach dem Geist. Das Israel der Verheißung wird sein Reich erben. Sie werden es nicht zusammen erben. Ist auch keine, erst die, dann die und später zusammen die, wie es viele lernen. Nein, es gibt nur ein Erbe und das ist Kind der Verheißung. Und sie werden erben. Aber das bedeutet nicht, dass Israel nach dem Fleisch keine Nation sein wird. Sie wurden groß, sie wurden viel, wie es Gott versprochen hat. Weil es ein Nachkomme Abrahams ist. Ja, auch für die habe ich einen Plan. Und die werden auch groß sein. Aus ihnen kommt der Messias. Die haben die Bündnisse zuerst, die Verheißungen und alles. Ja, ich habe meinen Plan. Aber die wahre Nachkommenschaft ist eine andere. Ich schließe mit der letzten Stelle. Und 1. Korinther 15 bitte ich euch. Und damit schließe ich für heute. 1. Korinther 15. Schlagt mich auf, diesem Auferstehungskapitel. Ich denke, klarer kann man es nicht mehr sagen. Und wenn man es schließt, steht es einfach da. Ich lese ab Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Also das sind die zwei Nachkommenschaften. Von der Erde ist irdisch, das ist fleischlich. Vom Himmel, das ist himmlisch, das ist geistlich. Und dann sagt er, wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Nicht mal werden, sondern sie können es nicht. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Erben wird nicht Fleisch. Erben wird nur Geist. Erben werden nicht die Kinder des Fleisches, erben wird Kinder der Verheißung. Und ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Und damit auch automatisch Erben. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Das ist die Anwendung. Und die Anwendung ist praktisch. Es ist sehr klar in der Einordnung, in der Eingrenzung, in der Positionierung, auch in unserer Zeit. Es ist sehr klar, wo wir wen einordnen und dann verstehen, wer ein Kind Gottes ist und nicht automatisch Segen erwarten kann und Frieden erwarten kann und Heil und Rettung und Eingreifen, nur weil man ja ein Abrahams Nachkomme ist. Nein, nur in Christus. Aber dieser Segen ist himmlisch. Dieser Segen ist geistlich. Nicht irdisch, nicht fleischlich und nur in Christus zu haben. Wie schön, dass wir Kinder der Verheißung sind, dass wir zu dieser Nachkommenschaft gehören. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Was bedeutet das für dich und für mich? Die Anwendung ist nicht fertig, sondern die geht jetzt eigentlich so richtig los. Kapitel 5, Abvers 1, nächsten Mittwoch starten wir das neue Kapitel und gucken uns, welche Folgen das für uns praktisch hat, Kinder der Freiheit zu sein. Ich möchte beten. Und dir Danke sagen, Jesus Christus, für dieses Vorrecht, wirklich das Vorrecht, ein Kind Gottes genannt zu werden. Ich bin dankbar, dass das nichts mit meiner Herkunft zu tun hat, auch nichts mit meinen Werken zu tun hat, auch nichts mit meinem Willen zu tun hat, sondern alles in dir. Das ist meine Freude, das ist meine Ruhe, das ist meine Sicherheit. Herr, ich danke für diese Verheißung, dass du gesagt hast, dass wir Kinder werden, deine Kinder sind und aus dem, was du tust und nicht aus dem, was wir sind. Und in dieser Verheißung will ich ruhen, in dieser Verheißung will ich bleiben, an dieser Verheißung will ich festhalten und Jesus, dir die Ehre dafür. Danke dafür. Amen. Ihr Lieben, Gott befohlen, kommt gut nach Hause. Bis bald wieder.